Ein Pflaster fürs Herz, das im Labor gemacht, dann direkt aufs kranke Herz aufgenäht wird und dann anfängt zu schlagen? Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Heute reden wir über Herzinsuffizienz. Dass das Herz nicht mehr funktioniert, wie es sollte, dass es nicht genug Blut pumpt, den Blutdruck nicht aufrechterhält, Organe wie Lunge und Niere nicht mehr richtig versorgt, das betrifft über 3 Millionen Menschen in Deutschland. Für Schwererkrankte gibt es bisher nur wenig Hilfe, aber möglicherweise demnächst gute Nachrichten. Wolfram Hubertus Zimmermann von der Universität Göttingen und Rabea Hinkel, Leiterin der Versuchstierkunde am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen und Professorin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, haben ein Pflaster aus Stammzellen entwickelt, das im Labor gebaut, auf das Herz genäht wird und dann selbst Herzmuskelzellen herstellen kann. Beide sprechen jetzt mit mir über die Idee, die Entwicklung, den Weg zur ersten Anwendung bei Menschen und eine mögliche Zukunft, die die Welt für Herzpatienten ein bisschen besser machen könnte. Hallo Frau Hinkel, hallo Herr Zimmermann.
Hallo.
Hallo.
Herr Zimmermann, wozu braucht man Pflaster fürs Herz?
Pflaster fürs Herz braucht man, um geschädigtes Herzmuskelgewebe auszutauschen und mit neuen Herzmuskelzellen die Pumpfunktion des Herzens wiederherzustellen.
Wer braucht denn sowas?
Patienten mit Herzmuskelschwäche. Weltweit sind etwa 60 Millionen Patienten betroffen. Und es geht insbesondere um die Patienten, die in einer fortgeschrittenen Herzmuskelschwäche sind. Das sind 5-10% dieser Patienten. Die Patienten werden heute, der größte Teil der Patienten wird heute palliativ behandelt. Das heißt, es gibt eigentlich keine guten Arzneimittel, um den Patienten zu helfen. Und genau den Patienten versuchen wir mit der Implantation von künstlichem Herzmuskelgewebe neue Lebensqualität und neue Herzfunktion zu geben.
Und wie funktioniert so ein Pflaster?
Wir stellen Herzpflaster aus Herzmuskelzellen und Bindegewebszellen her. Diese Zellen gewinnen wir wiederum aus pluripotenten Stammzellen. Die Herzmuskelzellen und Bindegewebszellen werden in Kollagen eingebracht und dort in einer Matrix zur Selbstorganisation angeregt. Das heißt, diese Zellen bilden dann aus einzelnen Zellen, bildet sich dann Herzmuskelgewebe, das tatsächlich schlägt und funktioniert und dann implantiert werden kann.
Frau Hinkel, vielleicht können Sie uns kurz weiterhelfen. Was sind denn pluripotente Stammzellen? Und ich dachte immer, Erwachsene haben sowas gar nicht mehr.
Ja, das sind eben genau Zellen aus Erwachsenen, die man wieder in ein Stadium zurückversetzt, wie wir das eigentlich in der Entwicklung haben, also im Embryonalstadium zum Beispiel oder so. Das heißt, das sind Zellen, die werden in ein Stadium zurückversetzt, wo sie wieder alle Zelltypen, die wir im Körper haben, machen können und die sich quasi unendlich lange teilen können, ohne sich zu verändern. Das heißt, man hat damit eine gute Basis, auf der man aufbauen kann und wo man dann die verschiedenen spezialisierten Gewebe und Zelltypen eben entwickeln lassen kann. In dem Fall hier eben Herzmuskelzellen, Bindegewebszellen, damit man dann schon weiter differenzierte, weitere, passgenauere Zellen für die Organe hat, also in diesem Fall das Herz.
Also man nimmt Stammzellen von Erwachsenen, die eben nicht mehr alles können eigentlich, sondern die eben festgelegt sind auf bestimmte Funktionen und verwandelt sie zurück in sowas wie embryonale Stammzellen, um sie dann wieder neu auf eine bestimmte Funktion zu programmieren, oder wie geht es?
So ungefähr, ja, nur dass wir noch nicht mal Stammzellen brauchen, sondern dass man das eigentlich von jeder Zelle des Körpers, also auch von einer sehr weit entwickelten, sehr spezialisierten Zelle machen kann. Die können auch sehr hochspezialisiert schon sein, die man dann eben durch eine Reprogrammierung oder Programmierung wieder dazu bekommt, dass sie zumindest einen Großteil der Fähigkeiten haben wie auch embryonale Stammzellen.
Und wie macht man solche Pflaster?
Das erste ist, dass diese Zellen natürlicherweise sich gerne verbinden. Also das heißt, man nimmt Zellen, eine bestimmte Anzahl von Zellen, und jetzt reden wir hier über Millionen von Zellen und nicht einige wenige, und tut die eben mit den Bindegewebszellen zusammen in einem Medium, in eine vorgeformte Form, und dann haben die Zellen von sich aus den Impuls, sich auch zu suchen und miteinander zu verbinden. Also das ist schon mal ganz schön. Das machen die im Prinzip, wie das in einem Gewebe im Körper sich entwickelnd auch wäre. Zellen von uns suchen immer gerne Kontakt und wollen gerne dann mit der nächsten Zelle verbunden sein. Dazu kommt noch, dass sie unter einer gewissen Spannung sind oder auch eine gewisse Impulse kriegen, damit die eben eine Wandspannung haben, damit man auch dann ein bisschen drauf das trainiert, was sie machen müssen. Herzmuskelzellen wie auch sonstige Muskelzellen bei uns sind ja dafür da, dass sie sich zusammenziehen, Kraft, Leistung bringen. Und darauf muss man sie halt ein bisschen trainieren. Und im Zuge dessen, wo man sie trainiert, erreicht man dann gleich noch was Weiteres, nämlich, dass sie ein bisschen reifer werden. Also die Anfangszellen sind natürlich sehr unreif. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig, auch für den Körper damit weiterzuarbeiten. Das heißt, man muss sie von der Größe her, von der Ausrichtung her, aber auch von der Leistung, die sie schaffen können, ein bisschen reifen lassen. Und das passiert eben auch durch dieses Priming oder durch diese Vorbereitung.
Dann hat man also diese potenten Pflaster. Herr Zimmermann, das Herz liegt ja jetzt nicht gerade auf der Haut. Also wie klebt man denn ein Pflaster, das fürs Herz gedacht ist, aufs Herz?
Dazu muss man einen herzchirurgischen Eingriff vornehmen. Man schneidet in einem Zwischenrippenraum etwa 10 Zentimeter auf und stellt das Herz so dar. Man kann also praktisch direkt auf das Herz schauen, sieht dann auch die Defekte des Herzens und kann direkt auf diese Defekte die Herzpflaster aufnähen.
Ist das eine schwere Operation?
Also muss durchgeführt werden, natürlich von sehr gut ausgebildeten Herzchirurgen. Im Vergleich zu anderen Operationen, die in der Herzchirurgie durchgeführt werden, ist es allerdings kein schwieriger Eingriff.
Das heißt also, normalerweise würde man ja sagen, wenn ein Herz gar nicht mehr leistungsfähig ist, dann muss es irgendwann eine Herztransplantation geben oder ein künstliches Herz. Aber das wäre jetzt Ihre Operation mit den Pflastern, wäre der leichtere Weg.
Ja, deutlich leichter und auch deutlich verfügbarer. Darum geht es am Ende. Ich sprach am Anfang davon, dass wir etwa 60 Millionen Patienten weltweit haben mit einer Herzmuskelschwäche, 6 Millionen mit einer fortgeschrittenen Herzmuskelschwäche. Demgegenüber stehen 7.000 Herztransplantationen weltweit und 3.000 Pumpenimplantationen weltweit. Und da sieht man einfach die Diskrepanz schon mal. Wir haben 6 Millionen Patienten auf der einen Seite und wir haben 10.000 therapeutische Verfahren, also Herztransplantation und Pumpenimplantation, die dem entgegenstehen. Und genau diese Lücke wollen wir durch unseren Herzpflasteransatz füllen.
Werden die Patienten dann geheilt am Ende?
Heilung ist ein starkes Wort, nehmen wir eigentlich ungern in den Mund. Das sind Patienten, die ja schwer krank sind, die typischerweise 50% der Patienten in diesem Krankheitsstadium sterben innerhalb von 12 Monaten. Der Vorteil für die Patienten ist natürlich erstens einmal, dass sie länger leben, zweitens aber auch mit einer besseren Lebensqualität länger leben. Und genau das versuchen wir zu ermöglichen.
Wir reden da ja tatsächlich über Patienten, die oft nicht mehr ein Treppenstockwerk gehen können, die sich nicht mehr selbstständig versorgen können, die sich zum Teil noch nicht mal mehr selber waschen, anziehen können, einkaufen gehen können. Also die haben, je nachdem in welchem Stadium man in dieser Herzschwäche ist, eine wirkliche Einschränkung der Lebensqualität. Und heilen ist vielleicht nicht das, was man erreichen kann und wird, aber eine Eigenständigkeit und wieder mehr Teilnehmen am Leben und nicht nur Überleben. Das ist sicher das, was das Ziel ist, was man den Patienten ermöglichen möchte.
Wie viele sind denn heute bei Ihnen in Therapie und wie viele können das zukünftig sein?
Also wir haben bisher 25 Patienten behandelt. Und wir glauben, dass wir zunächst mal mit einer Verbesserung und Skalierung des Herstellungsprozesses ab 28 etwa 100 bis 200 Patienten pro Jahr behandeln wollen und dann natürlich darüber hinaus dann schon in den Tausenden an Patienten behandeln wollen. Das sind Prozesse, die sich langsam entwickeln, die auch, sag mal, auch wachsen müssen, wenn man so will. Und im Grunde ist es aber so, dass natürlich in Patienten, in denen Herzmuskelzellen verloren gehen, kann kein einziges Medikament, was wir aktuell zur Verfügung haben, Herzmuskelzellen wieder aufbauen. Und mit dem Herzpflaster haben wir erstmalig die Möglichkeit, neue Herzmuskelzellen in ein krankes Herz zu bringen. Und man muss dann sehen, wie sich diese Therapie auch so oder ob sich diese Therapie dann auch in früheren Stadien der Erkrankung einsetzen lässt. Zunächst mal ist es aber entscheidend, da einzugreifen in einem Bereich, in dem tatsächlich Patienten keine anderen Therapieoptionen haben und dort zu helfen.
Wenn Sie sagen, das kann man dann nach 2028 auch ganz, ganz groß machen, können Sie mir erklären, wie das gehen kann? Man muss doch, wenn ich das bisher richtig sehe, bei der individualisierten Medizin dann die Stammzellen von jedem einzelnen Menschen nehmen und die verändern. Oder gibt es so eine Art, Passepartout für alles?
Also das müssen wir klarstellen. Also die Patienten, die Zellen kommen nicht von den einzelnen Patienten.
Ach so.
Das ist eine Stammzelllinie, mit der wir arbeiten. Die haben wir sehr gut qualifiziert für den Einsatz im Patienten. Und alles, was wir herstellen, kommt aus einem Ausgangsmaterial. Das heißt, diese Implantate sind auch immer körperfremd und müssen immer gemeinsam mit Immunsuppressionen verabreicht werden, damit die Implantate nicht abgestoßen werden.
Das heißt, jeder kriegt dasselbe Pflaster und muss anschließend Medikamente nehmen, die man auch nehmen müsste, wenn man ein neues Organ bekäme, damit das Gewebe nicht abgestoßen wird.
Ja, in etwa so. Allerdings sind die Immunsuppressiva, die verabreicht werden, also die Substanzen, die die Abstoßung verhindern sollen, in einem deutlich geringeren Maß finden die Anwendung als bei einer Organtransplantation. Und die Entwicklung geht natürlich immer. Wir fragen uns natürlich immer, kann man das auch noch weiter verbessern? Kann man Implantate verwenden, bei denen man keine Immunsuppression verwendet? Aktuell ist es so, dass wir die Anwendung von Immunsuppression und die Implantation aus einem Ausgangsmaterial für die sicherste und umsetzbarste Lösung halten.
Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, also vor 30 Jahren habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe ich mir die Frage gestellt, wie man oder ob man überhaupt Herzmuskelgewebe im Patienten aufbauen kann. Und über die Jahre hat sich dann ergeben, dass Frau Hinkel und ich ein perfektes Team geworden sind, um das dann tatsächlich über ein sehr, sehr relevantes Großtiermodell in die klinische Anwendung zu bringen. Das sind Prozesse, die dauern, jede Arzneimittelentwicklung im Mittel dauert 30 Jahre.
Aber 30 Jahre, da konnte man doch pluripotente Stammzellen noch gar nicht identifizieren und dann eben auch entsprechend bearbeiten. Wie kommt man auf eine Idee, dass der Fortschritt schnell genug sein wird, damit man am Ende ein Herzpflaster hat?
Die Frage war immer, also das Herz hat mich fasziniert. Es hat auch im Grunde, die Funktion des Herzens hat mich fasziniert. Und genauso ergab sich dann die Frage, wie kann man Patienten helfen, bei denen das Herz nicht mehr funktioniert. Und in diesen Patienten fehlen Herzmuskelzellen. Und als wir begonnen haben, vor etwa 30 Jahren, gab es noch keine Stammzellen in dem Sinne, dass man aus menschlichen Stammzellen hätte Herzmuskelzellen herstellen können. Was es aber damals schon gab, das war 1995, damals gab es durchaus schon embryonale Stammzellen aus der Maus. Und dieses Verfahren, dass das mal auf den Menschen überführt werden könnte, war eigentlich total klar. Und das ist dann auch genauso überführt worden in den Menschen, wie es vorher in der Maus etabliert worden ist. Und von daher hatten wir dann den Weg in den Menschen, der war verfügbar, dass diese ganzen Vorarbeiten ließen sich dann umsetzen auf den Menschen. Und ab 2007 wurde erstmalig dann eine Alternative zu embryonalen Stammzellen eingeführt. Das sind die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Das ist das, was Frau Hinkel vorhin kurz beschrieb, dass man jede Zelle des Körpers umwandeln kann in eine Stammzelle. Und seit 2007 arbeiten wir hauptsächlich mit induzierten pluripotenten Stammzellen als Ausgangsmaterial für die Herzpflaster.
Und so induziert so heißt in dem Fall, dass es nochmal wieder neu programmierte pluripotente Stammzellen sind.
Genau.
Jetzt haben Sie schon die Maus genannt. Wir haben eben schon zweimal das Wort Tiermodell gehört. Frau Hinkel, da kamen Sie ins Spiel oder da sind Sie im Spiel.
Genau, also zumindest wenn es um die sogenannten Großtiermodelle oder die für die Translation, also für die Übertragbarkeit relevanten Modelle geht, da kam ich ins Spiel. Und das ist was mich eben auch meine Karriere schon immer beschäftigt. So, wie kann man die tollen Entwicklungen aus dem Labor tatsächlich sicher und gut an den Patienten bekommen? Weil ich glaube, Ideen im Labor gibt es viele, die wirklich wunderbar sind. Die Umsetzung ist nicht ganz so einfach. Und da sind halt relevante oder gute Tiermodelle einfach auch ganz essentiell für. Jetzt ist kardiovaskulär, also für Herz-Kreislauf, das Schwein eigentlich so das gängigste Großtiermodell. Das eignet sich hierfür aber nicht, weil wir eben da die Zellen nicht haben. Wir haben weder die induzierbaren pluripotenten Stammzellen, noch haben wir embryonale Stammzellen. Und das Schwein ist auch nicht besonders gut darauf geeignet, humane Zellen in dem Fall auszutesten, weil die Abstoßung da zu groß ist. So dass man dann tatsächlich auf die Suche gegangen ist nach einem Modell, was human näher ist. Und da kam eben dann der nicht humane Primat ins Spiel. Und dann muss ich sagen, haben wir noch einen zusätzlichen Schritt gemacht. Und das war jetzt nicht ich, sondern das war dann Herr Beer vom Deutschen Primatenzentrum. Wir haben es eben nicht mit humanen Stammzellen gemacht, sondern wir sind den Extraweg gegangen. Also Herr Beer hat das mit Herrn Zimmermann dann gemacht, dass wir eben von den Primaten auch eigene induzierbare pluripotente Stammzellen entwickelt haben, die dann wiederum zu Herzmuskelzellen weiterentwickelt wurden, damit wir tatsächlich das gleiche Setup haben, wie es nachher beim Patienten in der Klinik wäre. Also von der eigenen Spezies quasi sogenannte allogene Zellen oder Herzpflaster, die dann da übertragen werden.
Primaten, nicht humane Primaten, sind die nichtmenschlichen Affen in der Kategorie der Affen. Und sie haben die denn dieselben Krankheiten wie Menschen auch, dass sich das eben tatsächlich dann auch sinnvoll argumentieren lässt?
Zum Teil ja, zum Teil nein. Also was wir schon sehen, ist, dass die ganz normalen klassischen Alterserkrankungen zum Beispiel entwickeln. Wir züchten die ja auch selber und halten die bei uns. Wir sehen schon, wenn die ein Überangebot an Futter zum Beispiel haben, dass die schon zum Gewichtszunahme bis hin zu einer Entwicklung von einer Zuckererkrankung oder auch von Fettleibigkeit mit den entsprechenden Risiken, die damit verbunden sind, wie Bluthochdruck entwickeln. Was sie klassischerweise nicht entwickeln, ist ein Herzinfarkt. Das heißt, das mussten wir als Modell simulieren, also weil wir natürlich jetzt keine Tiere bei uns hatten, die natürlich im Alter den Herzinfarkt entwickelt haben, wie der Patient das tun würde, sondern die haben wir dann quasi als Modell induziert. Also das heißt, die haben von uns zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich dann proaktiv den Herzinfarkt bekommen. Dann haben wir eine gewisse Zeit gewartet, bis der sich stabilisiert hat, damit wir eben so einen Vergleich zu dem haben, was bei Menschen passiert, bevor wir dann die Therapie ausprobiert haben, also sprich die Herzpflaster eingesetzt haben.
Sind denn solche Versuche tatsächlich unverzichtbar? Es gibt ja ganz viele Forscher, die argumentieren, das braucht man eigentlich gar nicht mehr, das kann man auch alles im Labor tun. Man muss diesen Tieren keine Schmerzen zufügen.
Also für den Fall würde ich ganz klar sagen, ja. Und da gibt es auch ganz klar, gab es den Auftrag auch von den zulassenden Behörden. Also man kann sich ja sowas nicht einfach überlegen und dann den Menschen damit behandeln, sondern wir haben dafür ja Institutionen in Europa und in Deutschland, die dafür zuständig sind. Also das ist dann in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut, was für solche neuen Therapien zuständig ist. Und das war ganz klar, dass die zumindest die Sicherheit der Methode im Primaten gezeigt haben wollten. Also ganz klar mussten wir zeigen, dass diese Patches im Primaten überleben, dass die keine größeren Risiken im Sinne von Entartung, Tumorbildung hatten, aber auch, dass die Immunsuppression gut tolerierbar war, dass sie nicht abgestoßen wurden, sondern dass das Konzept funktioniert. Und ich glaube, für den Fall ist diese Frage einfach nur mit ja, wir brauchten diesen Versuch, weil wir die sonst Sicherheitsdurchführung, die man macht, die wird sonst im Menschen gemacht. Also das ist die sogenannte Phase 1 oder 1a, wo normalerweise an Gesunden dann getestet wird, ob es verträglich ist. Das kann man ja in dem Fall nicht machen. Man kann ja nicht einen gesunden Patienten einer herzchirurgischen OP unterziehen. Also ja, in dem Fall mussten wir das absolut machen. Und ich glaube, es gibt diese Fälle auch immer wieder und immer noch.
Die Herausforderung waren Herzrhythmusstörungen oder Tumorentwicklungen. Beides Punkte, die man in der Kulturschale nicht untersuchen kann und auch nicht darf, weil man sonst eine falsche Schlussfolgerung ziehen würde.
Das heißt, dass diese Pflaster möglicherweise das Herz noch weiter schädigen, wenn sie aufgelegt sind, oder dass sie entarten und eben tatsächlich Tumoren erzeugen?
Das wusste ja niemand auf der ganzen Welt, ob das nicht auch passieren könnte. Dementsprechend haben wir natürlich viele Voruntersuchungen gemacht, bevor wir in den Patienten gegangen sind, und dann am Ende auch die Untersuchungen am Rhesusaffen, um dort auch diese Gefahr auszuschließen. Und ergänzend dazu, die Gewebe, die wir jetzt implantieren, werden aktuell ganz breit als Ersatzmethoden verwendet für die Arzneimittelprüfung. Also auf der einen Seite haben wir das Herzpflaster und auf der anderen Seite haben wir genau das gleiche Gewebe in einer kleineren Formulierung und nutzen genau die gleichen Gewebe, gleiche Herstellungsverfahren für als Alternativmethoden für Tierversuche. Also das ist eigentlich ein tolles Miteinander, wie wir hier praktisch den Weg in die Klinik gegangen sind, über natürlich einen Tierversuch, macht keiner gerne und keiner auch einfach nur so aus Spaß, sondern das muss man dann machen. Und auf der anderen Seite eben halt eine Plattform, um Tierversuche einzusparen.
Das hört sich jetzt so an, als würde man dann, und Sie haben eben das Jahr 2028 als nächste Phase genannt, als würde man irgendwann wahnsinnig viel von diesem Gewebe brauchen. Also einmal, um Menschen zu therapieren, aber eben auch als Material, um im Labor zu testen, ob andere Medikamente funktionieren. Stellen Sie das denn in Göttingen dann selber her?
Also das ist jetzt, wie bereits heute, sind diese Methoden, Labormethoden, die weltweit verwendet werden, um Arzneimittel zu prüfen oder auch Arzneimittel oder auch Krankheiten zu modellieren. Aber natürlich eine richtige Skalierung in einen industriellen Maßstab. Dazu braucht man Partner. Wir haben ausgegründet in diesen Bereichen, auch unterschiedlich ausgegründet und arbeiten auf der einen Seite mit der pharmazeutischen Industrie zusammen und mit Biotech-Unternehmen, um Arzneimittel zu prüfen. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch genau diese Partner, um den Herstellungsprozess so zu skalieren, damit wir am Ende eben unser Ziel erreichen können, nämlich eine Therapie zu entwickeln, die auch in den Leitlinien verankert ist und dann weltweit zur Anwendung kommen kann.
Kann das jeder Kardiologe, jeder Operateur am Ende machen?
Das ist zunächst mal ein chirurgisches Verfahren. Natürlich werden die Patienten in einem Herzteam aus Kardiologen und Herzchirurgen gesehen und begutachtet. Aber dann kann jeder Patient, der eine entsprechende Herzerkrankung hat, auch ein solches Herzpflaster bekommen. Und genau daran arbeiten wir mit unserer Ausgründung, die nennt sich Reperon. Und da sind wir auf dem Weg dahin, diese Prozesse so zu entwickeln, dass wir dann auch ein Therapeutikum haben, ein Arzneimittel haben, das weltweit verwendet werden kann.
Ja. Und das könnte dann auch jeder Operateur, auch jemand, der nicht speziell dafür geschult ist.
Ja.
Und dann legen Sie diese Pflaster auf oder werden die aufgenäht oder wachsen die von selber ein? Wie geht das?
Die werden aufgenäht. Also es ist schon ein chirurgisches Verfahren natürlich und auch die Kollegen aus der Herzchirurgie müssen das üben. Aber es ist eben halt sehr nah an den Verfahren, die sonst auch in der Herzchirurgie durchgeführt werden, sodass wir da keine großen Umsetzungsprobleme erwarten. Und in Herzchirurgien wird dieses Verfahren umsetzbar sein, so wir denn zeigen können, dass es eben tatsächlich auch therapeutische Effekte hat. Da sind wir ja gerade dabei. Wir haben vielversprechende Daten erhoben. Aber diese Daten müssen natürlich noch weiter ergänzt werden. Da sind wir auf einem guten Weg.
Und wenn es dann soweit ist, werden dann vor allem sehr alte Patienten profitieren oder eben auch jemand, der mit 50 einen Herzinfarkt hat?
Naja, im Mittel sind unsere Patienten 60 Jahre alt. Also das sind nicht sehr alte Patienten. Wir haben Patienten behandelt, die 33 Jahre alt waren bei Behandlung. Älteste Patientin war 78. Also das ist ein breites Spektrum. Und es sind Patienten typischerweise, die im Berufsleben stehen und die eben halt aufgrund ihrer Herzmuskelschwäche praktisch eben nicht mehr richtig berufstätig sein können und eben halt auch viel Lebensqualität verloren haben. Also das ist kein Therapeutikum nur für alte Patienten.
Ich frage halt auch, ob es vielleicht eben auch eines sein kann, irgendwann für leichter erkrankte Menschen.
Das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Die Frage ist immer, wo fängt man an? Welche Patienten behandelt man als erstes? Und da haben wir uns gesagt, wir behandeln die Patienten mit einer besonders schweren Erkrankung, die trotz optimaler Behandlung keinen weiteren Benefit mehr zeigen oder keine weitere Verbesserung zeigen. Es ist genauso denkbar, dass diese Implantate auch in früheren Erkrankungsstadien Anwendung finden können. Das ist dann der nächste Schritt. Das müssen wir sehen. Das hängt auch alles mit Herstellungsverfahren zusammen. Das hängt auch alles mit Kosten zusammen. Aber da sind wir jetzt optimistisch, dass wir die Herstellung so optimieren können, dass wir tatsächlich auch den Patientenkreis erweitern können. So wir denn jetzt auch tatsächlich die Bestätigung bekommen, dass der therapeutische Effekt ganz wesentlich ist.
Man muss das natürlich in der Abwägung machen, dass die Patienten über die Zeit eine Immunsuppression nehmen müssen. Das heißt, das wird immer so ein bisschen der Punkt sein, wo man dann, also wird der Scheitelpunkt sein, wo man dann die Entscheidung trifft, ab wann macht es Sinn, den Patienten zu behandeln, eben mit dem zusätzlichen Behandlungsarm oder der zusätzlichen Behandlung, dass sie einfach über die gesamte Zeit dann auch die Immunsuppression nehmen müssen. Das ist eine Belastung auch für den Patienten. Das hat ja auch ein paar Nebenwirkungen und ein paar Risiken. Und ich glaube, das muss man halt abwägen. Aber wenn wir gleichzeitig verhindern können, dass Patienten wirklich in diese sehr späte Phase des Herzversagens kommen und dann vielleicht gar nicht mehr transplantiert werden müssten, ist das natürlich wäre das auch eine tolle Perspektive und ein toller Erfolg. Und ich glaube, das muss sich so ein bisschen über die Zeit einfach rauskristallisieren, wo da die Grenze ist, also wo da die Grenze ist, ab wann der Patient wirklich dauerhaft davon profitiert.
Machen wir einen Strich drunter, wenn alles so läuft, wie Sie sich das wünschen und vorstellen und eben auch die weiteren Studien erfolgreich sind und das Verfahren sozusagen als Standardverfahren irgendwann empfohlen werden kann. Wie lange dauert es, bis dann auch diejenigen, die Sie eben genannt haben, davon profitieren können? Also ganz breit, weltweit, in jeder halbwegs ordentlichen Kardiologie.
Naja, heute, also auf die Frage, wenn man diese Frage so stellt, muss man sagen, schon heute werden Patienten behandelt. Natürlich nicht weltweit und auch nicht im größten Maßstab, aber wir sind im Patienten. Und die Behandlung wird über die Zeit idealerweise immer breiter ausgerollt werden. Der nächste Schritt ist, ich hatte 2028 erwähnt, das ist dann der Beginn der geplanten Zulassungsstudie. Und bei Abschluss der Zulassungsstudie, das ist die Frage, dauert das 2 oder 3 Jahre, das kann man, glaube ich, heute noch nicht genau festsagen, aber das wäre so ein Zeitfenster. Dann ist das natürlich auch weltweit noch umzusetzen in verschiedenen Ländern. Also von daher ist das jetzt schon greifbar. Sehr viel greifbarer natürlich als vieles andere, was eben halt noch nicht so tief in der klinischen Prüfung ist, wie wir jetzt schon sind.
Also Anfang der 30er.
Ungefähr, ja.
Na, da gehört natürlich auch Geldgeber dazu. Da gehört dann Krankenkassen dazu, die das Ganze auch bezahlen. Also das sind ja eine Menge Sachen, die gar nichts mit der Therapie selber und den Patienten zu tun haben, sondern die als Einfluss von außen noch dazu kommen.
Frau Hinkel, Herr Zimmermann, vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Weinfeld.
Und Ihnen, euch auch ganz vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Woche gibt es wieder Tonspurwissen. Bis dahin herzliche Grüße. Tschüss, Ihre, eure Ursula Weinfeld.